Deutschlandfunk, Marktplatz.
Am Mikrofon ist Armin Himmelrath und ich begrüße Sie zu diesem Marktplatz live von der Didacta, von der Bildungsmesse, die seit Dienstag in Köln in der Messe stattfindet. Die Didacta ist die größte deutsche Bildungsmesse, ich glaube auch die größte in Europa. Und wir wollen heute über ein Thema reden, was hier auf der Didacta immer mal wieder am Rand auftaucht, nämlich die Frage, wie man Bildung und ganz speziell, wie man ein Studium finanziert. Welche Möglichkeiten gibt es, das Studium günstig zu gestalten, vielleicht finanziell überhaupt erst möglich zu machen? Da fällt einem vielleicht sofort das BAföG ein. Die Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Es kann aber auch sein, dass Sie daran denken, oh ja, Studenten, Studentinnen, die jobben ganz häufig, müssen das auch tun, damit sie ihr Studium vollziehen können. Es gibt Fragen zum Beispiel, die man rund um Stipendien stellen kann. Auch zum Elternunterhalt, also das, was die Eltern verpflichtet sind zu zahlen, können wir reden. Alles das Themen, die bei uns heute eine Rolle spielen. Bei der Frage, wie finanziere ich mein Studium, wie bekomme ich das hin, dass eine akademische Ausbildung eben auch finanziell möglich ist und nicht zum Desaster oder gar zur Schuldenfalle wird. Ich freue mich, wenn Sie anrufen, wenn Sie mitdiskutieren. Und mit mir freuen sich drei Studiogäste, die wir haben und über die ich besonders froh bin, dass Sie hier sind. Ich darf ganz herzlich begrüßen Onur Özgen. Er ist Sozialberater und früherer Sozialreferent beim AStA, beim Allgemeinen Studierendenausschuss an der Uni Bonn. Guten Morgen, Herr Özgen.
Guten Morgen, Herr Himmelrath.
Auch hier auf der Didacta, auf dem Messestand, ist Daniel Herz, BAföG- und Sozialberater beim Studierendenwerk Greifswald und gestern schon angereist, damit er heute hier dabei sein kann. Guten Morgen, Herr Herz.
Guten Morgen, Herr Himmelrath.
Und wir haben einen dritten Gast, der heute zugeschaltet ist aus dem Funkhaus Kiel, Michael Härte, dort Referent für Finanzdienstleistungen der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und in dieser Funktion natürlich auch immer wieder in der Beratung tätig, wenn es um Finanzierungsfragen rund um Bildung und Ausbildung und auch um Studium geht. Herzlich willkommen, Herr Härte.
Ja, moin moin, Herr Himmelrath.
Schön, dass Sie alle da sind. Herr Özgen, Sie sind selber Student, arbeiten beim Allgemeinen Studierendenausschuss als Sozialberater. Kümmern sich also um Themen der Finanzierung, wie Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen das machen. Wie machen Sie das denn selber? Wie finanzieren Sie Ihr Studium? Jura studieren Sie, das darf ich verraten.
Genau, ich studiere Jura. Dauert ja auch ziemlich lange, wie man das vielleicht aus den Medien kennt. Ich habe mein Studium zu Beginn mit der Bundesausbildungsförderung finanziert. Da das Jurastudium lange dauert, ist meine BAföG-Förderung ausgefallen, sodass ich schon zu Beginn meiner Studienzeit, quasi im ersten Semester schon angefangen habe, nebenbei zu jobben, unter anderem bei verschiedenen Trägern und arbeite jetzt auch im Rahmen der Jugendarbeit, unter anderem für die Bundeszentrale für die politische Bildung oder für das Kommunale Integrationszentrum in Essen und leite dort Jugendgruppen und finanziere damit hauptsächlich mein Studium.
Bekommen Sie auch Geld von Ihren Eltern, wie das ja bei vielen Studierenden der Fall ist?
Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Meine Familie, das sind Gastarbeiter und mein Papa ist Rentner. Er war Bergbauarbeiter und da reicht die Rente nicht aus, um einen Jungen beim Studium zu finanzieren, sodass ich vom Elternhaus kein Geld für mein Studium bekomme und mein Studium allein finanzieren muss.
Jetzt gibt es ja auch noch weitere Finanzierungsquellen, über die wir im Laufe der Zeit noch reden, die auch bei Ihnen in der Beratung vorkommen. Ebenfalls in der Beratung tätig ist Daniel Herz, der beim Studierendenwerk Greifswald auch wiederum Studentinnen und Studenten berät, die zu Ihnen kommen. Und was wollen die dann wissen, Herr Herz?
Naja, wir verstehen uns erstmal als Anlaufstelle für alle Lebensprobleme, die Studierende irgendwie haben können. Und das Thema Studienfinanzierung ist natürlich eins, ein sehr prägnantes, ein sehr wichtiges Thema für die meisten Studierenden und macht gefühlt so ungefähr 50% unserer Beratungstätigkeit aus.
Was sind denn die größten Probleme, die größten Sorgen, die Ihnen da präsentiert werden in den Gesprächen?
Naja, die größten Sorgen haben erstmal beginnende Studierende. Wie finanziere ich so einen Studienanfang? Ja, von der Antragstellung eines BAföG-Antrags bis zur Bewilligung dauert es ja eine Weile. Das heißt, da muss man erstmal irgendwie über die Runden kommen. Dann gibt es viele Situationen, wo jemand aus einer BAföG-Förderung rausfallen kann. Wir haben ja gerade eine gehört. Und da geht es auch darum, wie kann man ein Studium noch gut zu Ende bekommen? Wie kann man das sicherstellen? Bedauerlicherweise sind auch Unterhaltsfragen immer wieder Thema, ja, wo man zahlungsunwillige Eltern hat oder Eltern, die eben nicht zahlen können.
Jetzt habe ich ja gesagt, wir haben aus Kiel auch Michael Härte dabei, dort als Referent für Finanzdienstleistungen der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein tätig. Herr Härte, das Thema Studienfinanzierung, dass das irgendwo bei einem AStA, bei einem Studierendenwerk angesiedelt ist, kann man nachvollziehen. Wie groß ist dieses Thema denn bei Ihnen in der Verbraucherberatung? Kommt das da häufiger vor?
Also das Stichwort Studienfinanzierung begegnet uns ganz, ganz oft. Entweder kommen zu uns Eltern, die sagen, mein Kind möchte bald studieren und ich weiß gar nicht, wie ich das alles finanzieren soll. Denn im bürgerlichen Gesetzbuch steht ja auch drin, dass Angehörige, die voneinander abstammen, ja unterhaltsverpflichtet sind. Und daraus resultiert ja auch die Pflicht, den Kindern eine Ausbildung zu finanzieren. Und wenn Eltern das wissen, sind sie gut beraten, daraufhin zu planen. Weiterhin kommen auch immer wieder Absolventen zu uns, die sagen, naja, aktuell brauche ich kein Geld fürs Studium, aber ich habe da noch Altlasten, ich habe da noch irgendwelche Studienkredite laufen und die behindern mich jetzt daran, vielleicht eine Immobilie zu erwerben oder andere Gelder aufzunehmen. So dass also das Thema
Studium ist nicht erledigt, wenn das Studium vorbei ist, sondern es spielt tatsächlich eine Rolle bis in das Leben danach hinein.
Ja, natürlich. Also BAföG zum Beispiel muss ja zu einem Teil zurückgezahlt werden. Die Rückzahlung beginnt ja 5 Jahre nach Ende der Förderungshöchstdauer, nach meinem Kenntnisstand. Aber auch bei vielen anderen, entweder staatlich geförderten Studienkrediten oder anderen privaten, ist es ja so, dass ich das Ganze natürlich nach dem Studium zurückzahlen muss. Ich habe also noch einige Zeit gut davon.
Wir wollen darüber reden, wie man ein Studium finanziert, welche Finanzquellen es gibt, welche Möglichkeiten, das Studium günstiger zu gestalten oder sich vielleicht überhaupt erst zu ermöglichen. Und wir wollen heute hier im Marktplatz auch mit Ihnen darüber reden und freuen uns deshalb, wenn Sie anrufen, Ihre Fragen stellen, Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Sie erreichen uns unter der für Sie kostenfreien Nummer 00800-4464-4464. Nochmal die 00800-4464-4464. Oder Sie schicken uns eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Meine Kollegin Britta Mersch ist im Vorfeld dieser Sendung schon mal losgezogen und hat an der Universität Köln nach Studierenden gesucht, hat sich mit welchen unterhalten und die auch gefragt, wie es denn läuft bei Ihnen mit der Studienfinanzierung, woher Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und sie hat dabei ganz unterschiedliche Strategien und ganz unterschiedliche Fälle kennengelernt.
Ja, hallo, ich heiße Lene, ich bin 19 Jahre alt. Ich studiere Jura an der Uni.
Ich heiße Ben, ich wohne in Köln und studiere auch im ersten Semester Jura an der Uni zu Köln.
Helene und Ben sind beide noch recht neu an der Uni. Sie stammen aus der gleichen Stadt in der Nähe von Köln. Und sie haben ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ihr Studium zu finanzieren. Helene stemmt die Kosten für ihr Studium alleine.
Ich arbeite nebenbei. Ich kellner in der Kneipe am Wochenende. Und ja, das war's dann auch schon. Ich möchte jetzt auch BAföG beantragen, aber bei meinem Bruder und mir hat sich das Ganze so ein bisschen nach hinten verzogen mit dem Antrag. Und der Bewilligung, deswegen habe ich im Moment dann nur das Geld von meinem Nebenjob.
Aktuell wohnt Helene noch bei ihren Eltern und zahlt dafür 100 Euro Miete. Die 19-Jährige hofft, dass es mit dem BAföG-Antrag klappt.
Es würde mir auf jeden Fall die Möglichkeit geben, hoffentlich dann auszuziehen und sich auch wirklich eine Wohnung leisten zu können, dass ich dann mit einem Nebenjob dann hier auch wohnen kann. Weil der Oberbetrag sind ja so um die 700 Euro und wenn ich schon 300 Euro bekommen würde oder sowas, wäre das schon super.
Bei Ben sieht die Situation anders aus. Er wohnt in einem Studentenwohnheim. Außerdem bekommt er ein Stipendium. 300 Euro landen jeden Monat auf seinem Konto.
Ich kann mich davon finanzieren, aber nur, weil meine Eltern meine Wohnung übernehmen, also die Miete bezahlen. Und dann bleiben mir quasi 300 Euro als Ganzes, um zu essen, um irgendwelche Sachen zu kaufen. Und dafür reicht das, ja.
Trotzdem muss auch er überlegen, wofür er Geld ausgibt.
Mittags esse ich meistens in der Mensa, auch weil es einfach am schnellsten geht und sehr billig ist. Aber sonst probiere ich eigentlich meistens, mir selbst was zu kochen, weil es halt auch deutlich günstiger ist und ich da dann auch inzwischen Spaß dran entwickelt habe, mir selbst Essen zuzubereiten. Und dann mache ich es auch manchmal, dass ich mir für ein paar Tage etwas vorkoche, sodass ich dann an den anderen Tagen nichts kochen muss und dann zusätzlich noch Geld spare.
Viel Geld müssen die Studenten für Lehrbücher ausgeben.
Zum einen natürlich die ganzen Gesetzestexte, die sind dann so von 5 Euro bis 8 Euro. Dann Skripte, die kosten dann so um die 12 Euro, wenn man sich die anschafft. Und dann eben Lehrbücher, die meistens so um die 20, 25 Euro kosten. Und dann halt für die drei großen Fachgebiete dann jeweils eins. Also da kommt mittlerweile schon echt einiges zusammen.
Zusätzlich zu den Lehrbüchern kann man sich auch überlegen, ob man noch Fallbücher holt, um halt quasi die praktische Anwendung zu üben, wie es ja auch in den Klausuren verlangt ist, was dann nochmal so um die 25 Euro pro Fallbuch kostet. Und das ist dann schon häufig zu Beginn des Semesters ein ordentlicher Brocken oder ein ziemlich großes Loch im Portemonnaie, das dadurch entsteht.
Dazu kommt, dass Köln nicht gerade zu den günstigen Studentenstädten zählt. Die beiden Studenten würden sich wünschen, dass die Lebenshaltungskosten bei der Berechnung des BAföGs stärker berücksichtigt werden und auch sonst mehr für Studenten getan wird.
Studierende in Berlin und Köln und Hamburg zahlen natürlich deutlich mehr als irgendwelche in kleinen Städten an irgendwelchen Fachhochschulen, wo auch die Wohnkosten deutlich niedriger ausfallen. Und ich wünschte einfach, es würde mehr Geld in studentisches Wohnen investiert werden.
Ich würde mich Helene anschließen und vor allem sagen, dass mehr Wohnheimplätze zur Verfügung gestellt werden sollten. Wenn ich meine Miete vergleiche mit dem, was andere Kommilitonen von mir zahlen, dann ist das schon ein enormer Unterschied und das fühlt sich auch ein bisschen unfair an.
Britta Mersch über zwei Studierende, die ihre Finanzierungsquellen offengelegt haben in diesen Gesprächen, in den Interviews. Darüber wollen wir reden. Wie geht so eine Studienfinanzierung? Aus welchen Bausteinen besteht sie? Welche Elemente kommen da rein? Vom BAföG über den Job bis zum Stipendium. Wir reden darüber mit Daniel Herz, BAföG und Sozialberater beim Studierendenwerk Greifswald, mit Onur Özgen, Sozialberater bei dem AStA der Universität in Bonn und Michael Härte, Fachmann für Finanzfragen und Finanzierungsfragen bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Gerne auch mit Ihnen. 00800 4464 4464. Herr Herz, wir haben gerade in dem Beispiel fiel das Stichwort BAföG häufiger. Dann war von Zeitgrenzen die Reden, von Einkommensgrenzen, von Obergrenzen der Förderung. Vielleicht können wir einmal kurz klar machen, was das für ein Förderinstrument ist. Wie viel kann man da maximal bekommen? Was sind so die Grundvoraussetzungen?
Ja, das BAföG ist natürlich in erster Linie für angehende Studierende oder Studierende geeignet, deren Eltern kein ausreichendes Einkommen haben, um das Kind, das studierende Kind vollumfänglich zu finanzieren. Deswegen gibt es da schon mal bestimmte Grenzen im Einkommen der Eltern. Ja, wenn die natürlich überschritten sind, dann fällt die BAföG-Förderung eben aus oder weg oder kürzt sich eben um einen entsprechenden Betrag.
Wer sagt mir das, wie hoch diese Grenzen sind? Wo finde ich das raus für meinen eigenen Fall?
Also es gibt viele Informationen natürlich im Internet, ja, bei bafög-aktuell.de oder auch auf der Seite des Deutschen Studentenwerkes, die da sehr gut informieren, auch immer aktuelle Informationen haben, auch zu der kommenden BAföG-Novelle, die dann das Wintersemester 2019-20 betreffen wird. Da geht es ja auch um Veränderungen im BAföG. Nicht immer so, wie wir uns das gerne wünschen würden, aber wenigstens ansatzweise tut sich da ein bisschen was. Und da kann man sich erstmal vorinformieren. Es gibt auch BAföG-Rechner, allerdings sollte man die nicht zu ernst nehmen, weil sie natürlich nicht ganz genau eine Einkommensbereinigung vornehmen. Ja, also da ist es am besten immer, sich an das zuständige BAföG-Amt zu wenden.
Gibt es an jedem Hochschulort?
Die gibt es an jedem Hochschulort und ganz wichtig, vielleicht diejenigen, die auch schon BAföG kennen, aus der schulischen Förderung heraus, da muss man ja immer zum BAföG-Amt des Hauptwohnsitzes. Ja? Beim Studium ist das anders. Sie müssen sich sozusagen an das BAföG-Amt des Hochschulstandortes wenden. Ja? Das ist schon mal die erste Hürde, an der manche auch scheitern oder verzweifeln. Und sie haben auch immer die Möglichkeit, einen sogenannten Vorabentscheid zum Beispiel zu beantragen. Dabei geht es immer erstmal darum zu gucken, bin ich denn generell überhaupt förderungswürdig? Da geht es noch nicht darum, in welcher Höhe, ja, sondern nur entspreche ich mit den Dingen, die ich so mitbringe, den Anforderungen, um BAföG überhaupt erhalten zu können.
Wie viel kann man denn maximal kriegen?
Das ist wiederum abhängig davon, ob Sie noch zu Hause wohnen. Wir hatten ja gerade ein Beispiel gehört, ja, wo eine Studentin sogar Miete zahlen musste zu Hause. Da wird es mir schon wieder etwas schwer ums Herz.
Warum?
Naja, das hat was mit der Unterhaltsverpflichtung von Eltern zu tun. Ja, die endet nicht mit dem 18. Lebensjahr, ja, sondern immer auch darüber hinaus bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss. Und der endet auch nicht mit dem Bachelor, ja, sondern auch ein Masterstudium, wenn es darauf aufbaut, ja, ein Konsekutivstudiengang sozusagen darstellt, ist immer noch eine Ausbildung. Und auch ein Master müsste natürlich durch Eltern in erster Linie erstmal unterhaltsrechtlich finanziert werden.
Trotzdem sagen wir jetzt die Höchstsumme, die beim BAföG drin ist, wenn die Voraussetzungen sagen optimal sind aus Sicht einer Förderung.
Ja, also wenn die Höchstsumme momentan sind im Grunde genommen diese 399 Euro, die Sie kriegen können als Grundbedarf. Dazu kommen dann eben noch, je nachdem, ob Sie zu Hause wohnen oder nicht zu Hause wohnen, eben entsprechende Wohnpauschalen. Wenn Sie schon selber Krankenversicherung zahlen müssen, kriegen Sie da auch noch mal eine Pauschale zu, sodass Sie auf ungefähr, wenn Sie außerhalb des Elternhauses wohnen, 635 Euro kriegen können. Ja.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Özgen? Wir haben ja gerade zwei Studenten gehört, die so erzählten und auch ein bisschen erzählt haben, wie viel das ist. sozusagen, was sie ausgeben. Dann wurde gesagt, hier mal 12 Euro für ein Fachbuch und da mal 25 Euro für eine Fallsammlung. Wie viel Geld brauchen Sie im Monat, um zu leben?
Also ich denke, dass meine Ausgaben genauso hoch sind wie bei dem durchschnittlichen Studierenden. Und aktuell ist es ja in Deutschland so, dass man sagen kann, dass ein durchschnittlicher Student um die 900 bis 1000 Euro auf jeden Fall braucht. Wenn man natürlich in einer Großstadt wohnt, Köln, Frankfurt, Berlin, München, da braucht man natürlich viel mehr Geld, weil die Mieten enorm hoch sind. Der Durchschnitt für die Mieten liegt deutschlandweit bei ungefähr 323 Euro. Jetzt versuchen Sie mal in diesen Großstädten warm für 323 Euro eine Studentenbude zu bekommen. Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Und daher ist natürlich auch mein Betrag, den ich brauche monatlich, um mein Studium zu finanzieren, in diesem Preis, also in diesem Zahlensegment natürlich. Und man muss auch bedenken, das ist das Geld, was man wirklich braucht. Also da bleibt am Ende des Monats dann auch nichts mehr übrig, wenn man ein gescheites Studentenleben führen möchte. Also die Ausgaben sind natürlich die Miete, was bei vielen die Hälfte der Ausgaben ausmacht. Dann, wenn man über 25 ist und nicht mehr über die Familienkrankenversicherung versichert werden darf, kommen da noch mal ungefähr 90 Euro dazu. Dann muss man natürlich auch was essen. Ja? Der Student braucht Essen, damit sein Gehirn funktioniert und damit er gute Leistungen erbringen kann. Und da will man vielleicht auch nicht immer vom subventionierten Essen in der Mensa essen, sondern auch mal was anderes. Und da zahlt man dann natürlich auch mal 300 Euro oder eventuell auch mehr für ein gescheites Essen im Monat. So, und dann möchte man natürlich auch Kultur erleben. Ja, es ist Studentenzeit, ist eine schöne Zeit, wo man auch was erleben möchte. Kino, Partys, Ausflüge, Reisen, das gehört alles zur Persönlichkeitsentwicklung, das ist enorm wichtig. Und da kann man auch nochmal 80 bis 100 Euro im Monat veranschlagen, wenn man Kultur erleben möchte, was ja auch eine Studienzeit ausmacht. Und nicht zuletzt, wenn man an diese Orte geht, reisen oder in die Disco, dann will man ja auch mal schick gekleidet sein und dann braucht man auch Geld für gute Kleidung, für gute Schuhe oder generell Geld für Klamotten. Ja, und dafür könnte man auch im Monat mal 100 Euro veranschlagen. Und da kommt man schon sehr leicht auf 800, 900.000 Euro. Und wenn man dann in einer Großstadt ist, ist es dann eben noch höher.
Das sind jetzt auch keine rein subjektiven Zahlen, sondern Zahlen, die tatsächlich auch in Studien bestätigt wurden. Es gibt eine Untersuchung relativ aktuell des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin, die genau diese Zahlen bestätigt hat und sagt, ja, also zwischen 900 und 1000 Euro, das kann man schon kalkulieren und das ist noch kein luxuriöses Leben, das man führt. Herr Herz.
Ja, ich muss mich kurz noch mal revidieren. Ich hatte versehentlich 635, ich meine natürlich 735 Euro. Aber wie wir gerade gehört haben, ist das natürlich nicht ausreichend. Ja? Und nicht zuletzt fordern wir ja von der Basis her, aber dann auch über unseren Dachverband natürlich vor allem eine Erhöhung des Grundbedarfs. Ja? Wenn Sie überlegen, dass Sie 399 Euro Grundbedarf haben als Studierender, sind Sie schon jemand, der unter dem Hartz-IV-Niveau liegt. Und das ist relativ schwierig dann zu studieren.
Wir reden über Studienfinanzierung und wir reden darüber, aus welchen Quellen sich ein studentisches Budget speisen kann. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, können Sie uns anrufen. Die 00800 4464 4464 ist die Nummer zu uns hier auf die Messe, auf die Didakta, wo wir live sind mit dem Marktplatz. Sie können uns auch eine Mail schicken an marktplatz@deutschlandfunk.de. Alexander von Gredowski hat sich zum Beispiel gemeldet und er sagt, er ist englischer Staatsbürger. Kann er BAföG beantragen? Die Frage beantworten wir gleich nach den Nachrichten. Hier ist der Marktplatz im Deutschlandfunk. Am Mikrofon ist Armin Himmelrad. Wir senden heute live von der Didakta, der großen Bildungsmesse in Köln, und kümmern uns um das Thema Studienfinanzierung. Wie kann man das gut gestalten zwischen BAföG, Job, Stipendium, Elternunterhalt, alle diese Fragen, die dort zusammenkommen. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, wenn Sie Ihre Fragen stellen wollen oder uns erzählen wollen von Ihren Erfahrungen, können Sie das hier auf der Messe live tun oder Sie rufen uns an unter der 00800 4464 4464, die 00800 4464 4464. Der erste Anrufer, der heute in der Sendung ist, ist Alexander von Gredowski. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo, hallo.
Welche Frage, welche Erfahrungen haben Sie mitgebracht?
Ach, Fehlerfahrung leider. Also es geht nämlich so, ich bin doppelte Staatsbürger, komme aus England und Deutschland, möchte ab September in Berlin studieren. Ich habe mich für ein englisches Universität beworben, wurde angenommen, die aber in Deutschland stattfindet. Und ich bekomme einen englischen Bachelor-Abschluss. Meine Frage ist, darf ich BAföG beziehen oder muss ich Auslands-BAföG beziehen?
Eine sehr konkrete Frage und offenbar auch ein bisschen ein komplizierter Fall, denn Daniel Herz, der BAföG- und Sozialberater beim Studierendenwerk Greifswald ist, hat gerade so ein bisschen mit der Stirn gerunzelt und hat so mitgedacht, was Sie erzählt haben. Also zwei Staatsbürgerschaften, Studiengang offiziell in England, aber findet in Deutschland statt, dann aber doch ein englischer Abschluss. Das ist ein Fall für eine Individualberatung, oder Herr Herz?
Ja. Ja, das hört sich zumindest erstmal so an. Und ich würde Ihnen tatsächlich dahingehend etwas empfehlen, nämlich mal sich beim BAföG-Amt in Hannover zu melden. Die sind nämlich für England zuständig. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man hier, sage ich mal, ins Ausland gehen möchte, ja, oder da bestimmte Bezüge hat, ist manchmal nicht mehr das BAföG-Amt vor Ort der eigenen Universität zuständig, sondern das BAföG-Amt, was für das entsprechende Land zuständig ist. Ja, da ist es immer wichtig, sich vorher mal zu informieren, wenn ich in irgendein Land gehen will, und in dem Fall, wenn er nach Großbritannien möchte, ist es das BAföG-Amt Hannover. Ja, da vielleicht mal sich erkundigen, wie sieht das eigentlich genau aus.
Das wäre schon mal ein ganz konkreter Hinweis, Herr von Gredowski. Wissen Sie, ob es in England eine ähnliche Studienfinanzierung gibt?
Nein, das gibt es leider nicht. Also in England hat man Glück, wenn man essen kann, mittlerweile. Also es gibt kaum diesen Studienfinanzierung. Man kann sowohl eine Studienfinanzierung zwar bekommen, aber man muss es an die beziehungsweise Steuer zurückzahlen. Und die sind ziemlich enorm hoch und es geht fast 20, 30 Jahre lang. Zu dem Thema, ich habe tatsächlich mit Hannover telefoniert und sie sagen, es ist ein komplizierter Fall, aber ich studiere nicht in England, sondern ich studiere in Deutschland. Also ich reise nicht im Ausland dementsprechend, wohne ganz normal hier noch in Deutschland. Das einzige Unterschied, mein Bachelor kommt aus England. Die geben mir einfach einen Abschluss, die aus England kommt. Aber meine Vorlesungen, mein Unterricht ist in Deutschland.
Naja gut, dann stehen die Chancen vielleicht nicht so schlecht für eine Förderung. Ja, aber abschließend kann ich da natürlich kein Ergebnis verkünden. Ja,
genau, das muss natürlich beim BAföG-Amt vor Ort entschieden werden. Da dann auch der Hinweis, am besten zur Beratung zu gehen. Herr von Gredowski, danke Ihnen für Ihren Anruf. Und wir nehmen eine Mail dazu von Helga Wenske, die nämlich genau eine ähnliche Frage aufwirft. Welche Möglichkeiten der Studienfinanzierung haben in Deutschland lebende EU-Bürger, die studieren wollen? Sie sagt, so viel ihr bekannt sei, seien die vom BAföG ausgeschlossen. Onur Özgün ist Sozialberater beim ASTA der Uni Bonn, kennt solche Fragen.
Genau, also solche Fragen werden uns manchmal auch gestellt. Also ist es so, wenn ihr aus einem Mitgliedstaat der EU oder der Schweiz oder aus Liechtenstein, Island oder Norwegen kommt, habt ihr die Möglichkeit, BAföG zu beantragen. Dafür müssten folgende oder eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. Entweder ihr lebt seit mindestens 5 Jahren legal in Deutschland oder ihr habt vor dem Beginn der Ausbildung bereits in Deutschland gearbeitet, ungefähr 6 Monate. Was man auch nicht vergessen sollte, sind Bildungsinländer. Also man kann durchaus eine andere Staatsbürgerschaft haben als die deutsche. Das kann auch eine Nicht-EU-Staatsbürgerschaft sein. Zum Beispiel, was sehr häufig vorkommt, türkische Staatsbürgerschaften, die keine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Die gehen hier zur Schule, machen hier ihr Abitur und sind dann sogenannte Bildungsinländer und haben einen Anspruch, BAföG zu beantragen. Ganz normal wie ein deutscher Staatsbürger quasi.
Also auch das ein Fall für die Beratung. Dankeschön, dass Sie uns die Mail geschickt haben, Frau Wenske. Und ich möchte Michael Härte noch mit ins Spiel holen, unseren dritten Gast heute, Finanzfachmann an der Verbraucherzentrale in Schleswig-Holstein. Herr Härte, gibt es häufig so Anfragen, die sagen, wir haben jetzt diese Frage Auslandsstudium und sowas, wo Menschen sagen, Mensch, ich brauche einen Kredit, um für ein Semester oder ein ganzes Studium ins Ausland zu gehen?
Also häufig gibt es diese Anfragen nicht, aber es gibt sie. Und wir haben letztlich immer die Reihenfolge, dass wir sagen, geht bitte erstmal zum Studentenwerk und informiert euch, ob es für euren Fall Auslands-BAföG gibt. Denn das wird sicherlich der Herr Herz auch bestätigen können. Wer hier BAföG erhält, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch BAföG weiterbekommen für ein Auslandsstudium beziehungsweise ein Auslandssemester. Und da ist es in manchen Fällen sogar möglich, ja, mehr Geld zu kriegen, weil die Lebenshaltungskosten vielleicht höher sind oder möglicherweise Zuschüsse für Reisekosten zu beantragen. Wir schicken die Leute also an erster Stelle zurück zum Studentenwerk. Wenn man schon weiß, man wird nichts bekommen, dann schauen wir uns natürlich nach Kreditmöglichkeiten um. Wobei auch da wir als erstes auf die öffentlichen Förderkredite schauen. Da ist die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ein guter Ansprechpartner. Die Darlehen wiederum werden auch über das Studentenwerk vermittelt. So dass man, also das ist mein heißer Tipp, wenn man schon mal da ist und zum BAföG fragt, man auch gleich da bleiben kann und fragt, ob es denn möglich wäre, für einen Auslandsaufenthalt ein Darlehen der KfW zu beantragen. Und wenn das dann alles nicht geht, wenn wir also wissen, alle geförderten Produkte sind nicht möglich, dann gucken wir mal, ob wir tatsächlich ein Bankdarlehen aufnehmen müssen. Ja, und da wird es dann sehr individuell. Da kommt es dann drauf an, ob der Studierende überhaupt ein Darlehen bekommen kann oder ob er seine Eltern mitnehmen muss zur Bank, die dann den Darlehensvertrag ja mit unterzeichnen. Da wird es dann sehr individuell. Aber meine Info und mein Wunsch wäre halt, bitte erstmal mit dem Studentenwerk abchecken, ob für den Wunsch des Auslandsstudiums alle öffentlichen Fördermittel nachgefragt wurden.
Guter Hinweis. Die 00800 4464 4464, Ihre Nummer hier zu uns auf den Messestand auf der Didakta, hat gewählt Herr Much aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was haben Sie mitgebracht? Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen. Sie sind Masterstudent, hat mir die Kollegin hier aufgeschrieben.
Genau, ich bin gerade am Ende meines VWL-Studiums im Master in Berlin. Und ich habe jetzt natürlich unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, was die Finanzierung angeht. Und eine sehr positive Erfahrung ist, dass ich verschiedene Werkstudententätigkeiten ausgeübt habe während des Studiums bei unterschiedlichen Unternehmen und dann im Semester 20 Stunden gearbeitet habe und in den Ferien häufig Vollzeit gearbeitet habe und damit zumeist mein Studium vollständig finanzieren konnte. Und gleichzeitig konnte ich damit erste Berufserfahrungen sammeln. Und meine Erfahrung ist auch, dass viele meiner Kommilitonen im Master den gleichen Weg einschlagen und damit ihr Studium finanzieren.
Wenn Sie 20 Stunden gearbeitet haben pro Woche, auf wie viel Geld kamen Sie da, wenn ich fragen darf?
Das waren im Semester, sage ich mal, so um die 900 Euro bis 1000 Euro, abhängig vom Stundenlohn. Wenn ich in den Ferien Vollzeit gearbeitet habe, da war das wesentlich mehr natürlich. Also da kam ich dann schon auf etwa 1500 Euro, je nachdem. Aber dann werden nochmal Steuern fällig, wenn ich über 20 Stunden arbeite.
Genau, das sind ja so Rahmenbedingungen des Jobs beim Studium. Auch das kann man erfahren in der Sozialberatung, wahrscheinlich bei jedem Aster.
Genau, also jeder allgemeine Studierendenausschuss hat im Grunde eine Sozialberatung, wo man solche Fragen stellen kann, also wann muss ich Steuern zahlen, wie viel darf ich neben dem BAföG verdienen, ohne dass mir da was gekürzt wird, oder wie viel darf ich verdienen, ohne dass ich aus der Familienkrankenversicherung rausfall. Das sind natürlich klassische Fragen. Noch ein weiterer Tipp an die ZuhörerInnen, es gibt natürlich auch BAföG-Beratungen vom allgemeinen Studierendenausschuss, die nicht gekoppelt sind an das Studierendenwerk. Das sind vom AStA angestellte, meistens Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen, die dann Studierende selbst über BAföG informieren. Auch diese Beratung bitte in Anspruch nehmen. Das ist zum Beispiel bei uns im AStA der Universität Bonn der Fall. Wir haben eine eigene BAföG-Beraterin, wo man eventuell auch Fragen nochmal in einer besseren Art und Weise klären kann.
Das ist aber jetzt natürlich nur für Bonner Studierende und nicht für Menschen, die aus dem Rest der Republik kommen. Aber das Nachfragen, das haben wir, glaube ich, jetzt mehrfach gehört und dann auch deutlich bekommen, das Nachfragen vor Ort beim Studierendenwerk, beim AStA, ist die erste Adresse, wo man sich informieren sollte. Meine Kollegin Britta Mersch ist heute als Reporterin hier auf der Didakta unterwegs und hört so ein bisschen unter den anderen Menschen, die hier auf der Messe sind, sich um, wie es denn dort mit der Studienfinanzierung aussieht, hat jetzt eine Gesprächspartnerin gefunden.
Genau, ich habe eine Gesprächspartnerin gefunden, mit der ich nochmal über das Thema Studienfinanzierung im Ausland sprechen möchte. Und zwar ist das Kim Göweke, sie ist 24 Jahre alt. Ich habe sie hier gefunden am Stand des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, DAAD. Sie ist nämlich Botschafterin für Zeiten, die man im Ausland verbringt, weil sie hat wahnsinnig viel Erfahrung inzwischen. Sie studiert selbst Englisch, Erdkunde, Deutsch auf Lehramt in Göttingen und hat wahnsinnig viel Zeit schon im Ausland verbracht. Sie war in Wales, hat da studiert, hat Praktika gemacht in China, in Skandinavien, in Indien und Russland und möchte uns jetzt mal ein bisschen Einblick geben, wie man das denn alles finanziert. Also in Wales waren Sie ja als Studentin. Wie haben Sie das denn finanziert?
Richtig, das war zum Beispiel über das Erasmus Plus Programm. Das wurde ja bereits angesprochen. Das wird finanziert von der EU. Man kann dann in europäischen Ländern ein Praktikum oder ein Studium auch absolvieren. Und das war für mich einfach eine tolle Möglichkeit, den ersten Einstieg so in Auslandsaufenthalte mal zu erleben, weil es zum einen gefördert wird, man hat auch noch Kontaktpersonen und ist deshalb ein sehr dankbarer erster Auslandsaufenthalt im Studium.
Kann man denn mit dem Geld, was man da bekommt, vielleicht können Sie auch einmal sagen, wie hoch das genau war, kann man denn damit dann alle Kosten abdecken?
Also in Großbritannien war das leider ein wenig zu wenig damals. Es hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile bekommen die Studierenden 420 Euro pro Monat. Ja, also ich glaube, es wurde auch schon angesprochen, die Lebenshaltungskosten sind relativ hoch, auch die Wohnungskosten sind relativ hoch. Es hat leider nicht gereicht. Ich habe zum Glück auch noch Auslands-BAföG bekommen und dann war es ausreichend, auch immer dann nebenbei gearbeitet.
Also da muss man schon gucken, welche Quellen man anzapft. Wo kann man sich da auch informieren, wenn man wissen möchte, wie man sein Studium im Ausland finanziert?
Also ich bin ja auch für den DAAD hier und die vermitteln sehr viele Stipendien für deutsche Studierende, die ins Ausland gehen wollen. Also einfach mal auf der Website gucken, in der Stipendiendatenbank und man wundert sich immer wieder, wie viele Stipendien dann doch vermittelt werden.
Sie waren ja jetzt nicht nur in Wales, sondern Sie haben ganz viele andere Stationen auch noch gehabt. Da haben Sie aber mehr oder weniger gearbeitet als Lehrerin oder Praktika gemacht oder so Assistenzen gemacht. Zum Beispiel waren Sie in Russland oder Indien. Was gibt es denn da für Möglichkeiten der Finanzierung?
Ja, also da ich auf Lehramt studiere, war es mir dann noch irgendwann wichtig, Praxiserfahrung nochmal zu sammeln. Und leider ist es so, dass gerade die Lehrämtler eine Zielgruppe sind, die nicht viel ins Ausland gehen, weil sie auch nicht viel gefördert werden. Wir haben jetzt gerade eine komplett neue Stipendienrichtlinie rausgebracht vom DAAD, Lehramt International. Also auch einfach da mal schauen. Man kann dann für ein Praktikum im Ausland finanziert werden. Ich habe es mir damals über Promos finanziert. Auch ein Stipendium ist aus Geldern von dem DAAD und dem BMBF. Und die Universitäten können dann selber entscheiden, wem sie das Geld zur Verfügung stellen für kürzere Auslandsaufenthalte.
Das heißt, da muss man auch wieder gucken, wo finde ich denn eigentlich die Quellen? Ne? Also welches Stipendium wäre denn überhaupt für mich passend?
Richtig. Ich würde in erster Linie immer empfehlen, mal zum International Office der Universitäten zu gehen. Eigentlich gibt es da immer Ansprechpartner, die über diese Gelder verfügen und dann auch die Kontaktperson sind, die man fragen kann, wie hoch die Raten auch sind. Und die Bewerbungen sind auch teilweise recht niederschwellig, dass das ganze Bewerbungsverfahren schnell und einfach geht.
Und ganz grundsätzlich, wenn man so einen Aufenthalt plant, jetzt 5 Monate Studium oder 3 Monate Praktikum, wie weit vorher sollte man denn anfangen, um dann wirklich auch die Finanzierung zu sichern?
Also es wird ja immer gesagt, dass man sehr früh anfangen soll. Da habe ich mich am Anfang des Studiums auch noch dran gehalten. Ich bin jetzt schon in den Endzügen. Mittlerweile geht es auch ein bisschen kurzfristiger. Also dieses neue Programm zum Beispiel geht bis zu 4 Wochen vor Praktikumsbeginn. Also auch die Personen, die Angst vor langen Planungszeiten haben, brauchen sich da nicht fürchten irgendwie. Promos ist auch recht kurzfristig möglich und manchmal geht halt auch Selbstfinanzierung oder man bekommt dann im Nachhinein noch was bewilligt. Also davon würde ich mich nicht abschrecken lassen, aber es stimmt natürlich schon, die großen Programme wie Erasmus sagt man schon ein Jahr voraus mindestens drum kümmern.
Danke für diese Einblicke an Kim Göweke.
Frühzeitige Studienplanung, frühzeitige Finanzplanung für Studium, das hören wir da raus, ist ein wichtiger Punkt, um den man sich kümmern sollte. Michael Härte, Finanzfachmann bei der Verbraucherzentrale in Schleswig-Holstein. Braucht man tatsächlich sowas wie einen Businessplan für eine akademische Ausbildung?
Oh, da sprechen Sie ja ganz tolles Thema an. Ja, das könnte man tatsächlich mal machen. Also zum einen ist es so, erste These, studieren lohnt sich. Und zwar studieren lohnt sich auch wirtschaftlich. Es gibt Statistiken von der Bundesagentur für Arbeit, die halt zeigen, dass man mit einem akademischen Abschluss ein deutlich höheres Lebenseinkommen hat als jemand, der ja als Facharbeiter oder Arbeiterin tätig ist. Also da reden wir schon irgendwie ein Lebenseinkommen im Unterschied von, ja, von der Summe von etwa 1 Million oder mehr als 1 Million, was man zuverdienen kann. Also wenn man sagt, das möchte ich als Profit irgendwann erreichen, muss ich mir natürlich die Frage stellen, wo kommt jetzt die Kohle her und wie tue ich es oder wie mache ich es, dass ich nachher am Ende möglichst wenig zurückzahlen muss? Und die erste Frage, wo kommt die Kohle her? Ich würde als erstes mal ganz offen mit meinen Eltern darüber sprechen und die damit konfrontieren, dass ich als Schüler oder ja, Abiturient wirklich vorhabe zu studieren und den Eltern auch vielleicht mal erzählen, wo ich denn studieren möchte. Ob ich also noch zu Hause in meinem Zimmer leben möchte, ob ich in eine nächstgrößere Stadt ziehen möchte. Und da mal darüber zu reden, welche Kosten denn wirklich entstehen. Und wenn dann der elterliche Haushalt sagt, na gut, 800 bis 1000 Euro im Monat, das können wir ohne weiteres stemmen, dann ist das Thema Studienfinanzierung sehr einfach. Wenn aber, wie bei vielen anderen, das Ganze schon irgendwie zu einem Schrecken führt und man sagt, oh Gott, das kriegen wir nicht hin, denn wir haben vielleicht noch unsere Immobilie abzuzahlen oder haben vielleicht sogar noch unser eigenes Studium, was wir zurückzahlen müssen, dann wird es Zeit, ja, nach Finanzierungsquellen zu schauen. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, ich sag mal, so etwa ab dem 11., 12. Jahrgang mal nach links und rechts zu schauen, welche Fördermittel es gibt, welche Stipendien es gibt, um vielleicht auch frühzeitig die Voraussetzungen zu schaffen, um Stipendiat zu werden. Beziehungsweise, wenn einem das nicht genehm ist, rechtzeitig mal ausrechnen zu lassen durch eine qualifizierte Beratung, ob ein BAföG-Anspruch besteht und wenn ja, wie hoch der ist. Man sollte also im optimalen Fall vor Erreichen der Hochschulreife wissen, ob man dem Grunde nach BAföG bekommt, ob die Eltern in der Lage sind, das Studium aus eigenen Mitteln zu finanzieren und ob es denn möglich wäre, ein Stipendium zu erhalten, beziehungsweise ob es ein Stipendienwerk gibt, bei dem man sich bewerben möchte.
Das wäre dann schon so etwas wie ein kleiner Businessplan tatsächlich. Wir haben einen weiteren Anrufer, Herrn Ovciak. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Haben Sie selber studiert?
Genau, ich habe selber studiert in Konstanz, Bachelor, BWL, ganz klassisch. Und ich bin vor einer halben Stunde in die Sendung reingekommen und habe reingehört und war da sehr verblüfft, als der junge Mann neben Ihnen die Kosten aufgezählt hat, die während eines Studiums so anfallen für den Lebensunterhalt und auch, sag ich mal, für die Entwicklung.
1000 Euro, ne, über die er sprach. Genau.
Genau, dem ich komplett zustimme, weil es bei mir im Prinzip ähnlich war. Ich habe auch das Pech gehabt, dass ich keine Eltern gehabt habe und habe BAföG bezogen, habe aber meinen weiteren Lebensunterhalt mit ganz konventioneller Arbeit bestritten, was ich und wo ich der Meinung bin, dass das kein Thema sein kann, wie Studieren sich finanziell zusammensetzen soll, weil es, finde ich, nachdem ich jetzt auch schon einige Jahre im Beruf bin und auch in der Studienzeit gearbeitet habe und Berufserfahrung gesammelt habe, was auch eine Persönlichkeitsentwicklung ist, für selbstverständlich finde.
Haben Sie dadurch länger gebraucht im Studium? Also konnten Sie, oder andersrum, konnten Sie Ihr komplettes Studienprogramm absolvieren, obwohl Sie nebenher arbeiten mussten?
Ja. Das ist kein Problem. Es hängt natürlich ganz klar immer von der Art des Studiums an. Wenn jetzt jemand Betriebswirtschaft studiert, ist das vermutlich nicht so anspruchsvoll, wie wenn jemand ambitioniert Medizin studieren möchte. Ganz klar, steht in keinem Verhältnis. Aber wenn man sich das hochrechnet, ich habe auch wirklich nicht mehr wie 500, 600 oder 700 Euro im Monat verdient. Das war im Schnitt zwischen 10 und 15 Arbeitsstunden die Woche. Wenn ein junger, erwachsener Mensch, der ambitioniert ist und studiert, das nicht mit einplanen kann in seinen Alltag, dann finde ich das persönlich fragwürdig.
Uno Özgen vom AStA der Uni Bonn will da kurz was zu sagen.
möchte noch mal ganz kurz sagen, dass wir uns ja hier über eine Bundesausbildungsförderung unterhalten. Und dabei geht es ja um Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir ein Sozialstaat sind. Das ist im Grundgesetz verankert. Und das sind keine Almosen, die der Staat da gibt, sondern Studierende sollen gefördert werden. Natürlich gehört es auch zum Studium dazu, dass man nebenbei jobbt, um Erfahrung zu sammeln. Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Und ich habe davon auch profitiert, nebenbei zu arbeiten, weil man dadurch auch viel lernt, natürlich. Aber Studierende dürfen nicht dazu gezwungen werden, neben dem Studium noch arbeiten zu müssen. Das sind nämlich momentan 70% der Studierenden, die neben dem Studium arbeiten müssen. Und das ist, finde ich, ein Unding für einen Sozialstaat, wenn Studierende dazu gezwungen werden, neben dem Studium arbeiten zu müssen.
Wenn ich weiß.
Ja, wenn ich da kurz ergänzen
darf. Darf ich kurz das dazu sagen?
Ja, Herr Harte, bitte, ja klar.
Die Aussage ist in Ordnung, wenn sie so in den Raum gestellt ist. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe beide Eltern früh verloren, war im Prinzip, wenn man das so betrachtet, auch ihrer These heraus, ein Sozialfall und hätte das wahrnehmen sollen, wahrnehmen müssen, hatte BAföG vom Staat in voller Leistung erhalten. Der Rest war self-made und ja, die Aussage, dass wir ein Sozialstaat sind, ist doch sehr breit dargestellt von Ihnen, weil wo fängt das dann an und wo hört das dann auf? Und dann ist die eine Sache einfach die, wenn Sie dann mal fertig mit dem Studium sind und 10 Jahre später berufstätig sind, sehr viel Steuern zahlen nach Ihrer Ausbildung, weil Sie einfach ein höheres Einkommen haben wie jemand, der eine Ausbildung hat, wollen Sie das dann finanzieren?
Die Debatte führen wir jetzt hier nicht, die ist eine spannende, aber heute geht es ja um die ganz konkreten Tipps. Wir nehmen das aber mit als Hinweis und als Gedankenanregung,
Herr Oftjak. Herzlichen Dank. Darf ich dieses Thema noch einmal aufgreifen? Genau, Michael Härte, Verbraucherzentrale. Also erstmal Arbeit adelt, das finde ich ganz toll und auch wichtig, dass man neben dem Studium die Gelegenheit hat, sich auszuprobieren und tatsächlich mal in der Lebenswirklichkeit ja, seine Arbeitskraft anbietet. Aber wer BAföG bekommt, sollte seinen Schwerpunkt tatsächlich auf Studium legen, denn ich habe die Pflicht, nach einer gewissen Semesterzahl Leistungsnachweise zu erbringen. Ich meine nach dem Ende des 4. Semesters. Und diese Leistungsnachweise zu erbringen, ist nicht immer ein Selbstgänger. Also ich warne davor, nachher die Situation zu haben, dass man viel arbeitet, sich nicht mehr so sehr auf das Studium konzentriert und irgendwann merkt, ich habe die Leistung nicht erbracht. Das führt nämlich dazu, dass ja, BAföG wegfällt. Sicherlich gibt es Möglichkeiten, dieses wieder aufzuholen, aber man hat erstmal ein wirtschaftliches Problem. Dann ist es auch so, BAföG ist ja gekoppelt an die Regelstudiendauer. Und die Regelstudiendauer sollte es ermöglichen, oder die Förderung innerhalb der Regelstudiendauer sollte es ermöglichen, für einen durchschnittlich begabten Studierenden, der Interesse an dem Fach hat, auch in der Zeit fertig zu werden. Aber ich sehe es nicht, dass man noch sehr viel Zeit und Engagement in einen Nebenjob investieren kann. Gerade nachher in der Prüfungsphase wird es problematisch. Und wir haben leider immer wieder bei uns in der Beratung das Phänomen, dass Studierende ab dem 5. Semester bei uns sitzen und sagen, mir wurde der Geldhahn respektive das BAföG abgedreht, weil ich die nötigen Credit Points nicht erreicht habe. Das heißt,
darüber werden wir gleich noch reden müssen.
Alles
denn
klar.
Jetzt kommen gleich erstmal die Nachrichten. Von daher erst einmal herzlichen Dank, Herr Härte, für diese Einschätzung. Wir diskutieren gleich weiter nach den Nachrichten, wenn Sie noch mitdiskutieren wollen. 00800 4464 4464, der Marktplatz live von der Didakta heute, der Bildungsmesse zum Thema Studienfinanzierung.
Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Armin Himmelrath am Mikrofon, live von der Didakta der Bildungsmesse in Köln. Zum Thema BAföG, Jobstipendium, so finanziere ich mein Studium. Und über andere Finanzquellen reden wir auch. Wir reden mit Daniel Herz, BAföG und Sozialberater beim Studierendenwerk Greifswald, mit Onur Özgen, Sozialberater beim AStA der Universität Bonn und Michael Härte, Finanzfachmann der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Und wir reden mit Ihnen, der angerufen hat, Herr Mehl. Guten Tag. Herr Mehl, können Sie uns hören?
Ja, ich kann Sie hören.
Jetzt hören wir Sie auch.
Ja, wunderbar.
Ihr Beitrag.
Ja, zunächst einmal höre ich seit Jahren, dass ich darf mir mal so erlauben, das Jammern um die Finanzen als Student. Ich kann Ihnen sagen, ich habe studiert, nachdem ich eine Lehre abgeschlossen habe und habe kein Problem mehr gehabt mit den Finanzen. Das ist der erste Satz, den ich dazu sage.
Wann war das?
Das ist ungefähr 30 Jahre her. Aber eine Lehre heute zu bekommen, ist kein Problem. Die Firmen machen die Türen auf. Ich muss es nur wollen. Das ist das Thema. Und ich berate seit etwa 20 Jahren angehende Abiturienten und ich erfahre große Widerstände gegen eine Lehre, weil sie meinen, dafür sind sie zu gut oder zu schade. Und das ist ein Riesenfehler. Diese 2-3 Jahre holen sie später locker wieder auf, bereits im Studium. Manche sind dadurch, dass sie studieren, schon mal schneller im Studium und schneller fertig als andere. Das ist einfach so erwiesen. Ich habe eine Zahl von über 300 gefördert und ich weiß, was mit denen passiert ist. Mhm. Der zweite Punkt, den ich dazu beitragen wollte, ist, wenn gesagt wird, 70% sind gezwungen zu arbeiten, das halte ich für einen mindestens sprachlichen Fehler. Ist keiner gezwungen. Keiner ist gezwungen zu studieren, also ist auch nicht gezwungen zu arbeiten dabei. Aber es gibt eine Möglichkeit, auch während des Studiums sich eine entsprechende finanzielle Basis zu schaffen, auch wenn man keine Lehre gemacht hat, so wie ich. Ich habe von meiner Lehre später gelernt, gearbeitet, ich habe gelernt und zugleich eben dort tätig sein können. Ich habe 2 Monate im Jahr gearbeitet und konnte davon leben. So, was würde ich also empfehlen? Ich würde zum Beispiel ins Internet gehen und dort eine Plattform aufrufen, die heißt MyStipendium. MyStipendium, MY-Stipendium, ein Wort, hat, ich schätze mal, inzwischen an die 20.000 Stipendiengeber. Die werden nicht informiert von den Daten, die man eingeben muss, um daran teilzunehmen, um zu erfahren, welche Stipendiengeber passen zu mir. Das wäre für jeden unmöglich. Man braucht das wahrscheinlich so ein halbes Leben, um die 15.000, das ist der Stand von vor 2 Jahren, um die alle zu identifizieren. Nein, ich gehe dort rein und dort werde ich selektiert und ich kriege dann ausgeworfen die Stipendiengeber, die zu mir passen. Also nicht.
Das ist ein guter Hinweis und ich glaube, der Punkt ist angekommen und ich würde gerne ein Wort aufgreifen, was Sie vorhin genannt haben. Sie haben gesagt, die Studenten, da wird ein bisschen zu viel gejammert. Das war so Ihr Einstieg. Onno Özgün ist Student. Jammern Sie zu viel? Sind Sie zu wehleidig, was die Studienfinanzierung angeht?
Ich jammere nicht. Ich kann nur sagen, dass aktuell der BAföG-Grundbedarf weniger beträgt als der Grundbedarf nach dem Sozialgesetzbuch, zweites Sozialgesetzbuch.
Hartz IV heißt das.
Ganz genau. Und keiner jammert hier. Und was Herr Mehl auch gesagt hat, man muss es nur wollen. Jeder will es. Jeder will Erfolg haben. Und er sagte auch, keiner ist gezwungen, ein Studium aufzunehmen. Aber der Punkt ist, wir sind in Deutschland und in Deutschland sollte der Bildungsaufstieg garantiert werden, auch von Familienkindern, die Eltern haben, die nicht so viel Geld haben. Und da ist es Aufgabe des Staates, eine Grundlage für Studierende oder für Leute zu schaffen, die studieren möchten und einen Bildungsaufstieg schaffen möchten. Also keiner ist gezwungen, jeder will es und die Aufgabe des Staates ist es, eine Grundlage dafür zu schaffen, damit Bildungsgerechtigkeit in unserem Land weiterhin herrscht.
Zumindest im Sozialgesetzbuch ist es auch so formuliert, dass dort ganz klar steht, BAföG soll eben ermöglichen, ein Studium, wo man sich aufs Studium konzentrieren kann. Das ist zumindest der Sozialgesetzauftrag und wenn man den ändern will, muss man darüber politisch diskutieren. Wir reden heute aber über die praktischen Fragen. Herr Mehl, danke für Ihren Anruf, danke für diesen Hinweis, danke auch für diesen scharfen Diskussionsbeitrag. Meine Kollegin Britta Mersch hat, während wir hier in der Sendung schon waren, die ganze Zeit immer mal wieder reingeguckt in das, was Sie uns gemailt haben, hat auch von den Kolleginnen beim Team in der Anrufzentrale gehört, was dort als Thema aufgelaufen ist. Und es hat sich so ein Feld von Themen entwickelt, über die wir noch sprechen müssen, Britta.
Genau, also ich würde erstmal gerne noch einmal kurz bei diesem Thema bleiben, was wir gerade auch angesprochen haben, das Thema BAföG. Da schreibt nämlich Frau Grünwald, dass es Kinder aus Hartz-IV-Familien sehr schwer haben, ein Studium zu finanzieren. Denn BAföG wird mit Hartz-IV verrechnet, wenn das Kind zu Hause wohnt. Das ist so die eine Problematik, die angesprochen wird. Und dann hat noch eine andere Hörerin geschrieben, das ist Ina Minkowski, die sagt, das ist eben auch ein Problem der Finanzierung. Wir finanzieren unseren Sohn, wir finanzieren ihm das Studium, aber wir sind für BAföG zu reich, obwohl wir Durchschnittsverdiener sind. Und unser Sohn ist eben auch so aufgestellt mit seinen Noten und mit seinem Engagement, dass jetzt für viele Stipendien er auch nicht in Frage kommt. Also dass da in diesem BAföG-System doch immer noch sehr viele Ungerechtigkeiten sind. Darauf haben viele Hörer und viele Hörerinnen aufmerksam gemacht.
Daniel Herz, BAföG-Berater beim Studierendenwerk in Greifswald.
Ja, dem kann ich leider nur zustimmen. Ja, wir sind mit dem, was das BAföG kann, längst noch nicht da, wo wir gerne sein wollen würden. Ja, auch mit der neuen BAföG-Novelle, die dann zum Wintersemester 19/20 kommen wird, wird sich das auch nicht so gravierend ändern. Ja, durch die Erhöhung der Freibeträge wird vielleicht jetzt hier dieses letztere Beispiel vielleicht dann doch in die BAföG-Förderung kommen können. Ja, da wird man einfach abwarten müssen, wie sich das dann rechnerisch darstellt. Aber grundsätzlich fordern wir nicht umsonst auch wesentlich höhere Beträge im BAföG, ein Heraufsetzen der Altersgrenzen vor allen Dingen auch. Ja, wir haben zunehmend auch mit Menschen zu tun, die, ich sag mal, nicht mehr unter 30 sind, ja, und trotzdem noch mal ein Studium machen wollen. Die fallen erstmal ganz pauschal da so raus, es sei denn, sie haben über einen zweiten Bildungsweg so ihren Hochschulzugangsberechtigung erlangt. Und da gibt es so allerlei Baustellen, die wir gerne noch anpacken würden. Ja.
Auch die BAföG-Reform wird dann zu einer Höchstfördersumme von, ich glaube, 835 Euro, 850 Euro rumführen, etwa. 900 bis 1000 haben wir gehört aus verschiedenen Studien. Auch das, was Herr Özgen eben gesagt hat, ist das, was der Bedarf ist. Also da gibt es noch eine Lücke. Britta.
Es gibt dann auch noch eine Frage. Ich möchte einmal noch beim BAföG bleiben zur Rückzahlung. Hier schreibt ein Hörer, er hat in den 80er Jahren studiert und muss 15.000 Euro zurückzahlen und sagt, inzwischen ist ja diese Grenze runtergesetzt worden. Also inzwischen müsse man nur noch 10.000 Euro zurückzahlen. Er fragt, ist das nicht ungerecht ist, beziehungsweise welche Regelung wäre eigentlich sinnvoll, was die BAföG-Schulden angeht.
Und nur Özgen.
Genau, das ist ein ganz großes Problem beim BAföG, dass die Kappungsgrenze bei 10.000 Euro liegt. Ich finde, dass BAföG sollte an Stipendien angeglichen werden. Bei Stipendien hat man einen Vollzuschuss, da muss man nichts zurückzahlen. Das sind auch Steuergelder, BAföG-Gelder sind auch Steuergelder. Und beim Stipendium bekommt man noch zu dem BAföG-Bedarf zusätzlich noch 300 Euro im Monat Büchergeld dazu. Das hat man beim BAföG nicht. Das am Ende des Studiums sind das ungefähr 50.000 Euro oder 40.000 Euro mehr, wenn man Stipendium bekommt. Und das ist eine Ungleichheit, die, finde ich, ausgeglichen werden müsste. Also es gibt große Diskrepanzen zwischen staatlich finanzierten Bildungsförderungswerken und dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Ich nehme da mal nochmal das Thema Verschuldung raus, das Sie ja gerade angesprochen haben, Michael Härte. Wie groß ist die Angst der Menschen, sich über ein Studium zum Beispiel zu verschulden?
Eine sehr gute Frage. Wir haben zum Beginn des Wintersemesters, des letzten Wintersemesters, eine Online-Umfrage gestartet, bei der haben 560 Studierende teilgenommen und ja, mit einem sehr umfangreichen Fragekatalog wollten wir heraustesten, wer hat denn möglicherweise Angst davor, dass ihn die Schulden, die er im Laufe seines Studiums aufbaut, später im Leben ja Nachteile schaffen. Und wir haben schon gesehen, dass etwa die Hälfte derjenigen, die mitgemacht haben, sagen, ich habe ganz erheblich Sorge, dass ich die Schulden entweder gar nicht mehr zurückzahlen kann, weil es mit dem Studium vielleicht nicht klappt und ich möglicherweise gar nicht so viel verdienen werde in absehbarer Zeit, dass ich genügend Geld habe, um alles zurückzuzahlen. Und ein noch größerer Anteil der Befragten hat sich dazu geäußert, dass sie sagen, ich sehe zwar die Chance, diese Schulden zurückzuzahlen, aber das hat für mich letztlich Nachteile. Also diese Schulden sind ein Klotz am Bein. Wobei halt die 10.000 Euro BAföG-Schulden noch das kleinste Übel ist, sind, wer also ein kommerzielles Bankdarlehen aufgenommen hat oder auch staatlich geförderte Bankdarlehen und dort mit Schuldsummen von etwa 30.000, 40.000 Euro als Absolvent dort steht und noch durch Zinsen sich die Schulden erhöhen, für den sind es natürlich ganz, ganz andere Startvoraussetzungen ins Leben. Das heißt also,
umso wichtiger, sich auch vorher beraten zu lassen. Britta.
Ja, diese Probleme hat man natürlich nicht, wenn man ein Stipendium bekommt. Und hier gab es dann auch noch mal die Frage von Susanne Fürtig, wo ich eine Liste mit Stipendiengebern herbekomme. Da hatte ja der Hörer eben auch schon angekündigt, dass es eben die Seite gibt, meinstipendium.de. Aber es gibt dann ja auch eben so Sonderfälle. Also sie hat jetzt den Fall, dass ihr Sohn in Holland studiert und vorher einen Abschluss in Sport gemacht hat. Und wir haben auch noch ganz konkret die Frage zu Stipendien von einer Hörerin, Dr. Marianne Wiedenmann. Die sagt, sie sucht ein Stipendium für eine 24-jährige Afghanin. Die hat in Kabul Abitur gemacht, wird in Hessen nicht anerkannt, das Abitur. Sie ist in einer Nachqualifizierungsmaßnahme, kann nicht mehr arbeiten. Ihre Eltern sind krank, also wirklich, da kommen viele Sachen zusammen. Sie sagt aber, es ist eine junge, begabte Frau und dafür sucht sie auch ein Stipendium. In dem Fall geht es ums Abitur. Also nochmal wirklich die Frage, wenn man so Sonderfälle hat, wo findet man denn dann das passende Stipendium?
Also eine Übersicht zu Stipendien gibt es natürlich im Internet, zu den 13 begabten Förderungswerken. Wenn man da googelt, kann man was finden. In meiner Amtszeit als Sozialreferent hatten wir dieselben Fragen, woraufhin ich dann einen Stipendienreader mit meinem Team erstellt habe. Den kann man auch im Internet finden.
Die Seite ist bei uns verlinkt. Wenn Sie auf deutschlandfunk.de gehen und dann weiter zum Marktplatz, finden Sie dort die Links auch zu unseren drei Studiogästen.
Genau, und da gibt es eine Broschüre, die ist zwar aus 2016, die wird bald wieder aktualisiert werden, wo unter anderem diese 13 staatlichen Begabtenförderungswerke aufgelistet sind, aber darüber hinaus auch viele andere Stiftungen und Vereine, die eben spezielle Programme haben, wo man sich dann informieren kann. Und zu der Frage mit der 24-jährigen Afghanin, die aus Kabul kommt, das ist eine spezielle Frage. Ich würde da zu empfehlen, auch an den AStA heranzutreten, weil viele AStA haben jetzt eine Beratung für Studierende mit Fluchterfahrung. Und diese Beratungsstelle habe ich auch damals im Rahmen meiner Amtszeit im AStA gegründet. Wir haben im AStA der Universität Bonn eine Beratungsstelle für Studierende mit Fluchterfahrung, die an eine Universität gehen möchten. Und viele AStA haben jetzt auch ähnliche Beratungsprogramme. Und da würde ich dazu raten, diese Beratungsstellen aufzusuchen.
Herr Lange hat auch noch geschrieben und er hat noch ein Modell vorgeschlagen, was heute noch gar nicht angeklungen ist, und zwar das duale Studium. Er sagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man einen Vertrag mit einer Firma abschließt, da eine Ausbildung macht und gleichzeitig studiert und dann eben auch von der Firma gefördert wird. Das ist ja auch, sagt er, ein kluger Weg, letztlich sich das Studium zu finanzieren. Dann kriegt man das Geld quasi automatisch und eine Ausbildung noch gleich mit.
Da muss aber Daniel Herz, glaube ich, auch die Hochschulseite mitmachen. Und das kann man nicht einfach so selber anschieben, sondern das sind in der Regel ja richtige Programme.
Genau. Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt sicherlich Ausbildungsbereiche, wo sich so etwas arrangieren lässt. Wenn ich da zum Beispiel an Pflegewissenschaften oder so denke. Aber in anderen Bereichen wird das sicherlich eher schwieriger werden. Ja? Und wenn wir über Volluniversitäten reden, dann gibt es sicherlich Studiengänge, wo das eben im Rahmen eines dualen Studiengangs einfach nicht möglich ist.
Es gibt dann noch so den Hinweis, dieses ganze Thema Finanzierung muss man organisieren, aber es wurde auch noch so diese psychische Komponente dann genannt. Also wenn ich jetzt mir immer Sorgen machen muss, bekomme ich BAföG, muss ich arbeiten, kann ich die ganze Zeit arbeiten, andere haben irgendwie mehr Zeit zum Lernen, sind dann irgendwie besser. Also irgendwo bringt mich das ja dann auch in so eine Schleife, wo auch Ängste hochkommen können, also wie man letztlich auch damit umgehen kann.
Das ist ein ganz großes Problem beim BAföG. Man beantragt es immer für ein Jahr. Der Bewilligungszeitraum geht immer für ein Jahr. Und man weiß, wenn man im Wintersemester zum Beispiel anfängt zu studieren, ungefähr im Mitte Juli oder im August kommen dann eben diese Bedenken. Man weiß nicht, ob der Folgeantrag bewilligt werden wird. Man weiß nicht, ob man seinen Lebensstandard so halten kann. Man weiß nicht, ob man weiterhin alleine wohnen kann. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Makel beim BAföG. Natürlich muss immer wieder der Antrag geprüft werden. Aber ich finde, dass es da andere Lösungen geben könnte.
Was kann ich denn machen? Kann ich kontinuierlich in eine Beratung gehen, Daniel Herz?
Natürlich kann man in die Beratung gehen, ja, aber wir können auch nicht zaubern an der Stelle. Ja. Die gesetzlichen Grundlagen sind derzeit leider noch so, wie sie sind. Und wir wünschen uns das natürlich gerne anders, ja, insbesondere zum Beispiel den Wegfall dieses Leistungsnachweis nach dem vierten Fachsemester. Das ist für viele tatsächlich eine Hürde. Die fliegen dann rigoros raus aus dem BAföG und stehen dann mindestens 2 Semester, manchmal 3, 4 Semester ohne ein gutes Finanzierungskonzept da. Und das ist natürlich nicht sehr hilfreich. Und da sind wir nicht ganz alleine in unserer Position. Wie gesagt, unser Dachverband, das DSW, unterstützt das sehr stark. Auch der Wissenschaftsrat hat eine Empfehlung ausgesprochen, um 1 bis 2 Semester die Regelstudienzeit länger zu machen, beziehungsweise die Regelstudienzeit plus 1 bis 2 Semester auch noch mit aufzunehmen in die BAföG-Förderung, ja, was einfach angemessen ist. Denn letzten Endes sind es, glaube ich, 37% aller Studierenden, kann man nachschlagen, die in Regelstudienzeit noch fertig werden. Ja? Und die meisten schaffen das eben nicht mehr, ja? Weil bestimmte Studiengänge auch häufig nicht, sag ich mal, in Regelstudienzeit tatsächlich studierbar sind.
Peter Fochler hat noch geschrieben, er hat sehr viel Erfahrung mit der Studienfinanzierung seiner Kinder. Er hat 3 Kinder durch das Studium gebracht, beim 4. steht es noch aus, sagt er. Und die Familie hat immer so einen Mix der Finanzierung gewählt, also BAföG, Unterstützung der Eltern, Eigenarbeit und Stipendien. Er sagt zum Beispiel, Deutschlandstipendium ist etwas, was man auf jeden Fall immer probieren sollte. Das gibt es jetzt an vielen Hochschulen und da ist die Chance, dass man gefördert wird, recht hoch. Er sagt aber auch, dass es etwas ungerecht ist, dass Studenten das BAföG dann nach dem Studium zurückzahlen müssen. Das hatten wir ja gerade das Thema, also auf dem Berg Schulden sitzen. Beim Schüler-BAföG wiederum sei es so, dass das eben zu 100% gewährt wird, also wo diese Ungerechtigkeit dann auch nochmal herkommt.
Michael Herze, ich glaube, das ist so ein Punkt, den Sie eben schon mal gestreift haben, wo so durchklang, Studien- und Bildungsfinanzierung ist oft ein Familienprojekt und Elternberatung ist ein ganz wichtiger Teil dabei.
Ja, genau. Also wir als Verbraucherzentrale haben halt immer wieder Eltern bei uns, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Und dieses Beispiel mit dem Familienvater, der jetzt wahrscheinlich bald das 4. Kind durchs Studium bringt, das sind Menschen, mit denen würde ich gerne mal Kontakt aufnehmen und ja diese Erfahrungen einfach mal ja spiegeln, weil das ist eine ganz hochkomplexe Angelegenheit, wenn ich mehrere Kinder habe, ich vielleicht für das eine Kind BAföG erhalten kann, für das andere irgendwie nicht mehr. Auch die Frage, wie verteile ich mein Geld überhaupt noch gerecht innerhalb der Familie und ja, welche Ausgaben tätige ich als Familie? Lege ich was für die Altersvorsorge zurück? Kaufe ich eine Immobilie und? All das sind Dinge, die eine Familie in diesem ja, Familienbusinessplan irgendwie klären muss. Und dabei können wir als Verbraucherzentrale natürlich beratend unterstützen.
Studierende können natürlich auch selber aktiv werden, Onur Özgen. Sie können zum Beispiel hergehen und sagen, ich gucke gezielt nach Angeboten, nach Rabatten, die es gibt. Ist das ein Bereich, der bei Ihnen in der Beratung eine Rolle spielt oder vielleicht auch in Ihrem eigenen Leben?
Genau, also Rabatte sind für Studierende enorm wichtig. Können anfangen bei Girokonten. Mittlerweile gibt es viele Sparkassen, die für Studierende kostenlose Girokonten anbieten. Das ist ein Bereich. Dann gibt es auch verschiedene Banken, womit man mit dessen Kreditkarten man im Ausland kostenlos Geld abheben kann oder bezahlen kann. Krankenkassen haben verschiedene Bonusprogramme. Wenn man zum Beispiel im Sportverein ist und dann regelmäßig zum Zahnarzt geht, kriegt man da nochmal von der Krankenkasse Geld erstattet. Weitere Bonusprogramme natürlich, immer wenn man im Online-Store einkauft, immer aus dem Online-Store herausgehen, nach Google den Online-Store eingeben plus den Begriff Studentenrabatt. So kommt man dann auf die Studentenrabattseiten der Online-Stores, die natürlich auch ein bisschen versteckt sind. Und natürlich gibt es auch eventuell die Möglichkeit, im Semesterticket Gebühren rückzuerstatten, wenn die finanzielle Lage es gerade nicht zulässt. Das übernimmt auch der AStA, da bitte auch vor Ort nachfragen, ob es so eine Möglichkeit gibt im AStA.
Das ist ja ein riesiges Paket, Daniel Herz, wenn wir über Studienfinanzierung, über Bildungsfinanzierung reden. Und da klingt schon so durch, sozusagen, man lernt eigentlich nie aus. Also man geht vielleicht zu Beginn des Studiums hin oder idealerweise ein paar Monate vorher, macht zuerst mal so einen BAföG-Check und stellt fest, okay, das geht oder nicht. Aber das ist was, wo man ständig dranbleiben muss. Ist das so? Ist ja, oder täuscht dieser Eindruck?
Ja, leider. Also das ist tatsächlich so, dass man da ein bisschen immer wieder gucken muss, vor allen Dingen immer wieder die Rückmeldefristen auch einhalten muss und so weiter und so fort. Da haben Studierende allerlei zu tun, neben ihrem Studium. Wir sagen immer, je schöner die Rahmenbedingungen sind, ja, wenn es zu Hause gut klappt, wenn Eltern wohlwillig sind und unterstützen, wenn keine großen Lebenskrisen, sage ich mal, im Laufe des Erwachsenenwerdens sich einstellen, lässt sich auch heute noch ganz gut studieren. Ja? Zum Teil auch mit BAföG. Wenn das natürlich ein bisschen mehr werden würde, wäre das sicherlich ganz hilfreich. Auch das Jobben und das Eingehen von Beziehungen, das Leben in Wohngemeinschaften und so weiter und so fort. Das sind ja für viele junge Menschen erste Themen, ja, mit denen sie so berührt werden. Und das Thema Finanzierung schwingt natürlich immer mit. Es ist aber häufig nicht allein im Raum, ja, sondern es sind häufig multikomplexe Themen, die bei uns eben auftreten und die manchmal mit Finanzierungsfragen anfangen und dann bedauerlicherweise auch in ganz andere Lebensbereiche bis hin zu häuslichen Krisen. Viele Kinder, die zum Beispiel Scheidungskinder sind, ja, und wo es darum geht, wieder in den Kontakt gehen zu müssen mit einem Elternteil, wo man lange Kontakt beendet hatte schon. Also das ist auch etwas, was auf einer psychosozialen Ebene oder auch psychologischen Ebene häufig eben mitschwingt und eher hinderlich ist im Absolvieren eines Studiums. Und das ist natürlich immer sehr schade.
Michael Härte, welchen Tipp, welchen ultimativen Tipp würden Sie jemandem mitgeben, der studieren möchte?
Ja, reden Sie mit Ihren Eltern. Und das ist eine Entscheidung, die muss innerhalb der Familie geklärt sein. Und vielleicht noch etwas, was hier immer wieder oder was ich so ein bisschen vermisst habe. Wenn wir sagen, der BAföG-Höchstsatz liegt bei 735 Euro, ich brauche aber 800 bis 1000 Euro im Monat, wie fülle ich das auf? Denk doch mal ans Kindergeld. Und ja, auch das Kindergeld, das kriegen die Eltern. Sprecht mit den Eltern, also an die Schüler, wenn ihr jetzt überlegt zu studieren, die Eltern sind die besten Ansprechpartner rund um die Frage der Studienfinanzierung. Und nutzt auch auf jeden Fall die Beratungshilfe des Studentenwerkes und klärt bitte ab, ob es BAföG gibt. Wenn das alles nicht klappen sollte, BAföG verneint wird, kommt zu uns. Wir kriegen es dann irgendwie hin, ein vernünftiges Konzept zu entwickeln.
Klingt immer noch so, als sei ein Studium möglich. Onur Özgen, der ultimative Tipp für jemanden, der studiert.
Seid mutig, informiert euch, geht zu den Beratungsstellen und bewirbt euch bitte bei ganz, ganz vielen Stipendien. Ihr könnt euch auch bei mehreren Stipendien bewerben, also nicht nur bei einer, weil wenn ihr ein Stipendium bekommt, sind die Staatsvoraussetzungen finanziell sehr, sehr gut.
Das als Hinweis. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Wir nehmen das als Schlusswort sozusagen, diesen Appell an den Mut zu studieren und dieses Projekt einer Studienfinanzierung anzugehen. Es gibt viel Hilfe, es gibt viel Beratung. Nutzen Sie das. Ich danke meinen Gästen Daniel Herz, Onur Özgen und Michael Härte, die hier mitdiskutiert haben. Ich danke Ihnen, die gemailt haben und angerufen haben. Ich danke der Kollegin Britta Mersch, die als Reporterin hier unterwegs war. Und vor allem, ja, überlegen Sie, wo Sie die nötigen Informationen herbekommen. Denn ich glaube, das haben wir heute in dieser Sendung gehört und gelernt, dass es die Informationen gibt, dass es viele Finanztöpfe gibt, dass Studienfinanzierung tatsächlich ein Mischprodukt, eine Mischkalkulation ist. Und je mehr dieser Geldtöpfe, dieser Geldquellen man kennt, umso besser lässt sich diese Mischung zusammenstellen. Damit endet diese Sendung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Armin Himmelrath.